Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den ersten Teil des Themas: Können Erlöste wieder verloren gehen?
Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen, die neu zu uns gestoßen sind heute Nachmittag. Wir haben das Thema vor uns: Können Erlöste wieder verloren gehen? Die Frage, ob ein Christ wieder verloren gehen kann, beschäftigt viele Gläubige. Wir untersuchen heute Nachmittag alle wichtigen Argumente dafür und dagegen. Dabei werden wir auch erkennen, woran es liegt, dass es unter Christen in dieser Frage überhaupt verschiedene Meinungen gibt. Aber mit Gottes Hilfe können wir als Gläubige auch in dieser Frage Klarheit erhalten. Dies ist wichtig, um Heilsgewissheit und echte Freude im Glauben zu haben. Es kommt in dieser Sache auf die Fragestellung an. Wenn mich jemand fragt, kann ein Christ verloren gehen, dann sage ich ja. Aber wenn jemand fragen würde, kann ein Christ wieder verloren gehen, dann sage ich rundherum nein. Wenn jemand sagt, kann ein Gläubiger verloren gehen, ja. Wenn jemand sagt, kann ein Kind Gottes verloren gehen, nein. Und wenn jemand fragt, kann ein Kind Gottes wieder verloren gehen, dann sage ich auch nein. Wenn jemand fragen würde, kann ein Hebräer verloren gehen, dann sage ich ja. In Anspielung auf den Hebräerbrief. Wenn jemand sagt, kann ein Gläubiger verloren gehen, eben, da sage ich ja. Aber wenn jemand sagt, kann ein Wiedergeborener verloren gehen, dann sage ich nein. Also es kommt wirklich auf die Frage an. Und das hängt damit zusammen, die Bibel zeigt, es gibt echte und unechte Christen. Das sehen wir so schön, so eindrücklich dargestellt im Gleichnis vom Unkraut unter dem Weizen in Matthäus 13, 24 bis 30. Der Herr Jesus spricht über das Reich Gottes, das er in jüdischer Ausdrucksweise, das Matthäusevangelium ist ja besonders für Juden geschrieben worden, das Reich der Himmel nannte. Himmel, hebräisch Shamayim, hat man im Hebräischen benutzt als Bezeichnung für Gott, als Ersatzname für den unaussprechlichen Namen Gottes, Yahweh. Also das Reich der Himmel ist im Prinzip das gleiche wie das Reich Gottes. Und es geht dabei um Gottes Herrschaft unter den Menschen hier auf Erden. Also das Himmelreich, das Reich der Himmel ist nicht quasi ein Reich im Himmel. Das versteht man ja unter Himmelreich, nicht wahr? Das Reich der Himmel ist ein Reich hier auf Erden. Und der Jesus sagt in Matthäus 13, wie alles kommen wird in dieser Zeit, in der er weggehen wird in den Himmel, bis er zurückkehrt in Macht und Herrlichkeit. Und da steht nun in Matthäus 13, 24, ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Das Reich der Himmel ist einem Menschen gleich geworden, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging hinweg. Ich muss erklären, das griechische Wort für Unkraut ist ein bestimmtes Unkraut. Und zwar, im Deutschen nennen wir das Lolch. Das ist heute nicht mehr so ein Problem, aber im Mittelalter war das ein Riesenproblem, auch in Europa. Das ist ein Unkraut, das sieht im Anfangsstadium aus wie Weizen. Man kann es kaum von Weizen unterscheiden. Und erst wenn die Frucht ausgereift ist, kann man Lolch von Weizen klar unterscheiden. Aber es ist so, dass Lolch ist ein giftiges Unkraut. Es kann also dazu führen, schließlich bis zum Tod, aber es kann auch zu Sprachstörungen führen, Erbrechen, Übelkeit. Ist also nicht so ganz ohne. Aber es sieht aus wie. Nun lese ich weiter. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut und der Lolch. Es kamen aber die Knechte des Hausherrn hinzu und sprachen zu ihm: Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher hat er den Unkraut? Er aber sprach zu ihnen: Ein feindseliger Mensch hat dies getan. Die Knechte aber sprachen zu ihm: Willst du denn, dass wir hingehen und es zusammenlesen? Er aber sprach: Nein, damit ihr nicht etwa beim Zusammenlesen des Unkrauts zugleich mit demselben den Weizen ausraufet. Lasst es beide zusammen wachsen bis zur Ernte. Und zur Zeit der Ernte werde ich den Schnittern sagen: Leset zuerst das Unkraut zusammen und bindet es in Bündel, um es zu verbrennen. Den Weizen aber sammelt in meine Scheune. Dann kommt die Auslegung in Vers 36. Dann entließ er die Volksmenge und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen: Deute uns das Gleichnis vom Unkraut des Ackers. Er aber antwortete und sprach: Der den guten Samen sät, ist der Sohn des Menschen. Der Acker aber ist die Welt. Der gute Same aber, dies sind die Söhne des Reiches. Das Unkraut aber sind die Söhne des Bösen. Der Feind aber, der es gesät hat, ist der Teufel. Die Ernte aber ist die Vollendung des Zeitalters. Die Schnitter aber sind Engel. Gleich wie nun das Unkraut zusammengelesen und im Feuer verbrannt wird, also wird es in der Vollendung des Zeitalters sein. Der Sohn des Menschen wird seine Engel aussenden und sie werden aus seinem Reich alle Ärgernisse zusammenlesen und die das Gesetzlose tun, und sie werden sie in den Feuerofen werfen. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Der Herr Jesus erklärt also die ganze weitere Entwicklung des Zeugnisses Gottes auf dieser Erde. Bis hin zu seiner Wiederkunft. Nicht wahr? Der Herr Jesus nennt auch in Matthäus 12, Paulus tut das am Ende von Epheser 1, unsere heutige Zeit, dieses Zeitalter. Und das tausendjährige Reich in beiden Stellen wird genannt durch den Herrn Jesus und auch durch seinen Diener Paulus das kommende Zeitalter. Und der Herr Jesus sagt also, das wird so sein bis zur Vollendung des Zeitalters. Das heißt, die ganze Zeitperiode, bis er kommen wird als König und Richter der Welt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Und da wird es nun so kommen: In der ganzen Welt wird das Evangelium verbreitet werden. Der gute Same wird gesät durch den Sohn des Menschen. Der Herr Jesus wirkt das, und zwar in der ganzen Welt, das wird ja erklärt, der Acker aber ist die Welt. Und die wahren Gläubigen werden genannt die Söhne des Reiches. Aber der Teufel sät da unter die Söhne des Reiches, Söhne des Bösen. Und es ist schwierig, mit Sicherheit zu unterscheiden, ist das nun Weizen oder ist das Lolch? Und so sagt dieser Herr im Gleichnis seinen Knechten: Nein, ihr dürft das nicht einfach jetzt ausraufen. Das müsst ihr stehen lassen bis zum Schluss. Also es geht nicht, dass in der Zeit der Gemeinde entschieden wird, das ist kein echter Christ, den töten wir. Und das ist ein richtiger Christ, den lassen wir. Das ist Gottes Sache, erst bei der Wiederkunft Christi das Gericht auszuüben. Und eben, dann wird das Unkraut in den Feuerofen, ein Bild der Hölle, des ewigen Gerichtes, geworfen. Also, hier macht das Gleichnis klar, das christliche Zeugnis hier auf Erden wird so sein: Es gibt eine Vermischung zwischen Echten und Unechten. Und die Unterscheidung wird immer eine schwierige sein. Und zwar so schwierig, dass es nie erlaubt sein wird, hier ein definitives Wort durch Ausführen des Gerichtes, durch Abschneiden auszuführen. Also, der langen Rede kurzer Sinn, es gibt echte und unechte Christen. Das Gleiche ist vom Unkraut unter dem Weizen macht das deutlich. Und es gibt einerseits Bezeichnungen in der Bibel, die werden sowohl für echte als auch für unechte Christen verwendet. Doch es gibt andererseits Bezeichnungen, die nur für die Echten gebraucht werden. Zum Beispiel der Ausdruck Kinder Gottes. Das wird jetzt nie für jemanden benutzt, den man als Lolch bezeichnen würde. Nur für den Weizen. Der Ausdruck Wiedergeborene wird jetzt immer nur in der Bibel verwendet für echte, nicht für Schein, für Scheinheilige. Oder der Ausdruck vor Grundlegung der Welt Auserwählte. Das wird nur verwendet für wirkliche Gerettete. Oder der Ausdruck aus Glauben Gerechtfertigte. Und so weiter. Aber es gibt andere Ausdrücke, wie zum Beispiel Gläubige. Das kann auch für Unechte verwendet werden. Schlagen wir auf, das Gleiche ist vom vierfachen Ackerfeld. In Lukas 8. Wir könnten es auch in Matthäus 13 lesen. Auch da beschreibt der Herr Jesus, wie es weitergehen wird, bis er dann wiederkommt. Da wird das Wort Gottes verbreitet auf dem Acker und er erklärt in Lukas 8, Vers 11, dies aber ist das Gleichnis, der Same ist das Wort Gottes. Und er erzählt hier von einem Sämann, der sät den Samen, das Wort Gottes, aber das fällt zum Teil auf guten Boden, dann fällt es aber auch unter Dornen oder auf Steiniges oder auf den Weg. Das sind vier verschiedene Arten von Menschen. Und jetzt lesen wir etwas ganz Interessantes in Vers 13. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen, und diese haben keine Wurzel, welche für eine Zeit glauben und in der Zeit der Versuchung abfallen. Aber dann bei der guten Erde, da sagt der Herr Jesus in Vers 15, dass in der guten Erde aber sind diese, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. Das sind dann die echt Bekehrten. Jetzt sehen wir aber hier bei denen, wo das Wort auf das Felsige fällt, das sind Menschen, die nehmen das Wort Gottes mit Freuden auf und sie glauben, aber nur für eine Zeit. Und später kommt der Abfall. Und da kann man sagen, das sind also Gläubige. Aber wir werden auch später noch deutlicher sehen, aber keine Wiedergeborenen. Darum der Ausdruck Gläubige, das ist noch nicht etwas Eindeutiges. Und so gibt es mehrere Ausdrücke, die sind nicht eindeutig. Aber jetzt kommt Folgendes. In den Stellen, die gebraucht werden, um zu beweisen, dass ein Wiedergeborener das Heil wieder verlieren könnte, dort finden wir nie die eindeutigen Ausdrücke. Wie Kinder Gottes, Wiedergeborene, Vorgrundlegung der Welt, Auserwählte und so weiter. Dort finden wir immer die Ausdrücke, die sowohl als auch verwendet werden könnten. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also man kann festhalten an dieser Stelle, Gegner der Heilssicherheit sollten wenigstens eine einzige Bibelstelle vorweisen, wo unter Bezeichnung der Erlösten durch eindeutige Ausdrücke von dem Los der ewigen Verdammnis gesprochen wird. Also Kinder Gottes, Auserwählte, Wiedergeborene. Aber das können sie nicht. Das ist also interessant, alle Stellen, die wir nachher bezeichnen, in Anführungsstrichen als schwierige Stellen, entbehren dieser eindeutigen Ausdrücke. Und das macht es verständlich, warum es unterschiedliche Ansichten gibt unter Christen. Weil die einen eben diese Stellen nehmen mit diesen uneindeutigen Ausdrücken und sagen, da steht doch klar, ein Gläubiger kann wieder verloren gehen. Jawohl, einverstanden, Gläubige können wieder verloren gehen. nicht wieder verloren gehen, dann hätten sie das Heil schon gehabt, oder? Aber Gläubige, die das Heil noch nicht hatten, sondern nur das Wort mit Freuden aufgenommen hatten, die können eine Zeit glauben und dann fallen sie wieder ab. Nun, noch wichtige Begriffserklärungen, Definitionen. Man spricht im Zusammenhang mit unserem Thema von Heilssicherheit und Heilsgewissheit. Was meint man damit? Heilssicherheit bedeutet, ein Kind Gottes kann nicht mehr verloren gehen. Das wäre eine objektive Tatsache der Errettung. Heilssicherheit. Heilsgewissheit, darunter versteht man, ein Kind Gottes weiß, ich bin errettet. Also mit diesem Ausdruck geht es um das persönliche Wissen um die Errettung. Und es gibt Leute, die sind Gegner der Heilsgewissheit, der Heilssicherheit, aber Befürworter der Heilsgewissheit. Etwas verwirrend, oder? Aber ich will sagen, die sagen, ja, ich kann wissen, ich bin errettet im jetzigen Zustand. Wenn ich jetzt sterben würde, dann wäre ich errettet. Das kann ich wissen. Aber ich kann nicht die Gewissheit haben, ob wirklich einmal am Ende, ob ich dann zu den Geretteten gehöre. Das heißt, die würden sagen, ich habe Heilsgewissheit für den Moment, aber es gäbe keine Heilssicherheit. Versteht man jetzt den Unterschied? Also das Heilsgewissheit, das wäre mehr das subjektive Wissen um Rettung. Und Heilssicherheit, das wäre die objektive Tatsache, man ist errettet, das steht fest. Und darum ist es wichtig, wenn man je nachdem mit Leuten spricht, je nachdem, was sie für einen Standpunkt vertreten, benutzen sie den Ausdruck Heilsgewissheit und sagen, ja, ich glaube auch an Heilsgewissheit. Aber sie sind gleichzeitig Gegner von Heilssicherheit. Aber man kann auch Leuten begegnen, die sind Befürworter der Heilssicherheit und der Heilsgewissheit. Das ist auch das, was ich versuche, heute Nachmittag darzustellen. Nun habe ich einen Katalog zusammengestellt auf dem Skript mit schwierigen Stellen, in Anführungsstrichen. Das sind wesentliche Stellen, die immer wieder gebracht werden, wenn es geht, zu beweisen, in Anführungsstrichen, dass ein Kind Gottes wieder verloren gehen könnte. Und dann habe ich eine Liste gemacht mit Stellen, die sprechen für die Heilssicherheit. Und danach werde ich kurz auch noch einiges erklären zu dem Thema, der Heilige Geist wirkt Heilsgewissheit. Und ganz am Schluss habe ich noch eine Zusammenstellung gemacht von Kennzeichen einer echten Bekehrung. Einen ganzen Katalog von Punkten, die deutlich machen, woran kann man erkennen, dass man wirklich wiedergeboren ist, beziehungsweise eben nicht wiedergeboren ist. Schließlich werde ich dann auch noch einiges sagen über das Thema Lohn für die Treue der Erlösten. Also gehen wir an die schwierigen Stellen heran. Matthäus 10, 22, 24, 13 und Markus 13, 13. Dann nehmen wir eine Stelle. Markus 13, Vers 13, die wir aufschlagen. Der Herr Jesus sagt in seiner Endzeitrede auf dem Ölberg, Markus 13, 13, und ihr werdet von allen gehasst werden um meines Namens willen. Wer aber ausharrt bis ans Ende, dieser wird errettet werden. Also es geht um Ausharren bis zum Ende und dann kommt die Rettung. Und das wird als Argument dafür verwendet, man kann also nicht wissen, jetzt, ob man wirklich errettet ist. Man ist erst errettet, wenn man wirklich eben ausharrt bis zum Ende. Nun, zu diesem Punkt können wir jetzt 1. Petrus 1, Vers 5 aufschlagen. Und dort wird deutlich werden, dass Gott den Wiedergeborenen die Gabe des Beharrens schenkt, dass sie Festigkeit haben können bis ans Ende. 1. Petrus 1, Vers 5. Da sagt Petrus, die ihr durch Gottes Macht durch Glauben bewahrt werdet zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Also Petrus sagt, ihr werdet bewahrt werden zur Errettung in der letzten Zeit, der Zeit der Wiederkunft Christi. Und das geschieht durch Gottes Macht. Nicht durch eure Kraft, sondern durch Gottes Macht. Jetzt ist es ganz wichtig zu sehen, wen spricht ihr an? Nun, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Also er spricht Menschen an, von denen er sagt, Gott, der Vater, hat uns wiedergeboren. Da geht es eindeutig um Wiedergeborene. Und von denen wird gesagt, sie werden durch Gottes Macht bewahrt bleiben, dass sie das Ende erreichen. Aber diese Gabe des Beharrens ist nicht denen gegeben, die man als auf den Felsen gesät bezeichnen müsste. Die nur das Wort mit Freuden aufnehmen, sie glauben für eine Zeit und dann kommt Verfolgung und sie fallen ab. Die haben nicht die Gabe des Beharrens, weil sie eben nicht Wiedergeborene sind. Und nun, wenn der Herr Jesus sagt, wer aber ausharrt bis ans Ende, wird errettet werden, bedeutet, die wahren Wiedergeborenen, die werden auch ausharren bis ans Ende, weil sie eben die Gabe des Beharrens haben, gemäß 1. Petrus 1, Vers 5. Noch etwas, 1. Johannes 5, Vers 4. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Hier wird gesagt, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und wieder ist wichtig, hier haben wir einen Ausdruck, der ganz eindeutig ist. Die aus Gott geboren, das sind die Wiedergeborenen. Die überwinden die Welt. Warum? Weil sie eben durch das neue Leben die Kraft haben, und durch Gottes Macht die Gabe des Beharrens, um bis zum Ende eben durchzustehen. Es wird nicht gesagt, die aus Gott geboren sind, sollen die Welt überwinden. Sondern alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Das wird als Tatsache hingestellt. Nicht als eine Aufgabe, sondern als eine Tatsache. Und wieder wichtig, es steht nicht, alle, die gläubig sind, überwinden die Welt. Nein, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und nun wichtig, man wird nicht errettet durch das Beharren, sondern das Beharren erweist die wirkliche Errettung. Und da könnte man auch noch hinweisen auf den Gegensatz zwischen dem Römer- und dem Jakobusbrief. Im Römerbrief geht es darum, um das Thema Rettung ohne Werke. Aber im Jakobusbrief geht es darum, dass Errettete Werke aufweisen. Und das wurde auch schon unter Reformatoren ganz klar erkannt. Auch Calvin schreibt darüber sehr schön, indem er zeigt, es ist gar kein Problem, Römerbrief und Jakobusbrief. Der Römerbrief zeigt, um errettet zu werden, kann der Mensch keine Werke vor Gott aufweisen. Das geschieht alles nur durch Glauben an das, was der Herr Jesus getan hat am Kreuz. Und der Jakobusbrief macht deutlich, man kann nicht sagen, ich bin ein echter Gläubiger und man weist keine Werke aus, die wirklich von Gott her gesehen gute Werke sind. Der wahre Glaube erweist sich durch Werke. Aber es sind nicht die Werke, die bewirken, dass wir errettet werden. Und so ist es auch mit dem Ausharren bis zum Ende. Das ist nicht die Bedingung zur Rettung, sondern das ist die Folge einer wahren Wiedergeburt. Dann kommen wir zu einer zweiten schwierigen Stelle. Die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben. Gemäß Matthäus 12, 31. Der Herr Jesus sagt, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird den Menschen vergeben werden. aber die Lästerung des Geistes wird den Menschen nicht vergeben werden. Und wer irgendein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden. Wer aber irgendwie den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden. Weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Da benutzt übrigens der Herr Jesus wieder diesen Ausdruck, den man schon bei den alten Rabbinern findet. Dieses Zeitalter, das ist die Zeit jetzt, bis dann der Messias kommt als König der Welt. Und das zukünftige Zeitalter ist dann das messianische Friedensreich hier auf Erden. Nun, was ist der Zusammenhang? In Matthäus 12 wird ein blinder und stummer Besessener zum Herrn Jesus gebracht. Matthäus 12, 22. Und der Herr Jesus treibt diesen Dämon aus. Die Volksmenge sagt, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Vers 23. Ben David ist ein Titel für den Messias. Die sagen, das kann ja nicht sein. Das muss doch quasi der Messias sein. Wenn er so etwas tut. Und die Pharisäer sagen, Vers 24, dieser treibt die Dämonen nicht aus, es sei denn durch den Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Ich war, die Pharisäer haben damals auch versucht, Exorzismus zu praktizieren. Also Dämonenaustreibung. Und das kann man im Talmud nachlesen. Sie haben erklärt, man solle das so tun, man müsse den Dämon nach seinem Namen fragen. Und dann müsse man eben dem Dämon gebieten, indem man seinen Namen nennt, und so kann man ihn austreiben. Aber da gab es natürlich das Problem, was ist, wenn ein Besessener stumm ist? Dann kann er den Namen nicht sagen. Ja, also, das ist eigentlich hoffnungslos. Und da ist ja klar, wer kann dann noch helfen? Das wäre dann nur noch der Messias. Und jetzt haben wir genau die Situation, nicht irgendein Besessener, sondern ein tauber und stummer Besessener. Und der Jesus treibt den Dämon aus. Und das war eigentlich für die Volksmenge klar. Also, dann müsste er ja der Messias sein. Aber sie sind so erstaunt, dass sie sagen, dieser ist doch nicht der Sohn Davids. Und jetzt kommen diese Pharisäer, die da dabei waren, und machen klar, nein. Es widerspricht zwar unserer eigenen Logik, er müsste der Messias sein, aber sie wollten ihn nicht und haben sein Werk als das Werk des Teufels bezeichnet. Beelzebub, der Oberste der Dämonen, ist der Teufel. Das heißt, das war hier eine ganz bewusste, für diese Menschen, die da waren, nicht für alle Pharisäer, sondern für diese Pharisäer, die da waren, war das eine ganz bewusste Verwerfung des Messias. Und zwar so, dass sie eigentlich das Werk des Heiligen Geistes, das der Messias ausgeführt hat, hatte, bewusst als Teufelswerk bezeichnet haben. Und damit haben sie den Messias quasi definitiv verworfen. Und damit war auch ihre Gnadenzeit abgelaufen. Wenn der Mensch so definitiv zur Verwerfung kommt und dabei eben den Heiligen Geist, der den Menschen ja die Augen öffnet, lästert, dann sehen wir hier, wie die Türe da zugeht. Ich war, es ist uns wohl allen klar, dass grundsätzlich die Gnadenzeit eines Menschen dauert bis zum Tod. Nach dem Tod gibt es keine Möglichkeit mehr zur Bekehrung. Der Jesus sagt ja schon in Markus 2, der Sohn des Menschen hat Gewalt, auf Erden Sünden zu vergeben. Das heißt also, solange wir auf Erden leben, ist es grundsätzlich möglich, dass uns die Sünden vergeben werden. Aber im Jenseits nicht mehr. Da kann nicht jemand verloren ins Jenseits gehen und dann noch nachträglich Vergebung bekommen. Aber es ist auch möglich, dass die Gnadenzeit schon zu Lebzeiten abläuft. Ein Beispiel aus der Bibel, das sehr klar ist, der Pharao in Ägypten. Er verhärtet sein Herz 6-mal. Und beim 7. Mal heißt es dann in 2. Mose, dass Gott sein Herz verhärtete. Er verhärtete es dann noch weitere Male, aber ab dem 7. Mal konnte er gar nicht mehr anders. Dort hat Gott sein Herz hart gemacht, er konnte sich nicht mehr bekehren. Da war die Gnadenzeit auf Erden für ihn abgelaufen. Und das war mit diesen Pharisäern der Fall. Mit dieser Lästerung des Geistes war es quasi definitiv. Aber wir sehen, der Zusammenhang ist eben der, es war eindeutig erwiesen, Jesus ist der Messias. Und sie verwarfen ihn als Messias. Also, ein Kind Gottes muss nicht in der Angst leben. Ich könnte vielleicht einmal den Heiligen Geist lästern und dann wäre es für mich vorbei. Hier geht es um Pharisäer, die den Messias und das Werk des Heiligen Geistes wissentlich verworfen hatten. Nun werden wir sehen, dass diese Stelle Matthäus 12 eine sehr direkte Verbindung hat zu den berühmten Stellen Hebräer 6 und 10. Also da kommen wir, bei der Behandlung dieser Stellen, kommen wir auf dieses Thema von Matthäus 12 nochmals zurück. Nun gehen wir schön der Reihe nach in Matthäus zu Kapitel 25. Dort haben wir das Gleichnis von den 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen und ausgingen dem Bräutigam entgegen. 5 waren klug, sie nahmen nämlich auch Öl mit als Reserve zu ihren Öllampen. Und 5 waren töricht, sie nahmen keine Reserve mit, nur die Lampe, die brennende Lampe. Und es verzögert sich bei diesem Hochzeitsfest. Ich meine, man muss verstehen, die 10 Jungfrauen in der jüdischen Kultur waren Freundinnen der Braut. Und die sollten mit dabei sein, wenn das große Ereignis stattfindet bei der Hochzeit, wenn der Bräutigam kommt, um die Braut zu Hause abzuholen. Zum Hochzeitsfest. Und nun, diese 10 Jungfrauen, die warten und warten und warten. Es verzieht sich. Und dann schlafen auch alle ein. Aber um Mitternacht kommt dann plötzlich ein Geschrei. Siehe der Bräutigam! Und alle werden wach! Und jetzt merken die Törichten, oh, wir haben ein Problem, wir sollten Reserve haben. Gebt ihr, weise, kluge Jungfrauen, gebt uns von eurem Öl. Und sie sagen, das geht nicht. Ihr müsst für euch besorgen, sonst reicht es für beide nicht. Und als sie dann hingehen, um Öl zu kaufen, kommt der Bräutigam. Alle gehen zur Hochzeit ein. Als die Törichten dann zu spät kommen, an die Türe schlagen, pochen, da ist die Türe verschlossen. Und ich lese jetzt noch Matthäus 25, 10. Als sie aber hingingen zu kaufen, kam der Bräutigam und die bereit waren, gingen mit ihm ein zur Hochzeit und die Tür wurde verschlossen. Später aber kommen auch die übrigen Jungfrauen und sagen, Herr, Herr, tue uns auf. Er aber antwortete und sprach, wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. So wacht nun, denn ihr wisst weder den Tag noch die Stunde. Nun, hier haben wir die 10 Jungfrauen. Wen stellen die dar? Das ist nicht so klar. Und genau das ist der Punkt. Die Bezeichnung Jungfrauen ist nicht ein eindeutiger Ausdruck jetzt für Wiedergeborene. Der ist eigentlich, würde ich sagen, genauso ungewiss wie der Ausdruck Gläubige. Die auf das Felsige gesät sind, das sind solche, die glauben für eine Zeit und dann wieder abfallen. Also, darum ist es gefährlich, wenn man jetzt diese Stelle nimmt, um zu beweisen, dass Wiedergeborene das Heil verlieren können. Man kann hier beweisen, dass törichte Jungfrauen das Ziel nicht erreichen werden. Jawohl. Aber merkt man, man macht da schon einen Sprung. Wenn man die Heilssicherheit ablehnt, dann behauptet man von vornherein, ist völlig klar, alle 10 Jungfrauen sind Wiedergeborene. Nun, es geht hier wieder um ein Gleichnis des Reiches der Himmel. Kapitel 25, 1. Alsdann wird das Reich der Himmel gleich geworden sein, 10 Jungfrauen, welche ihre Lampen nahmen. Es geht wieder um das Reich der Himmel, das Reich Gottes. Und da haben wir ja schon gesehen in Matthäus 13, dass mit dem Reich Gottes in dieser Zwischenzeit vom ersten Kommen des Herrn Jesus und dann sein Weggang in den Himmel, bis er wiederkommen wird als König der Welt. Da wird hier sehr viel geschehen. Da wird auf dem Acker Lolch und Weizen gesät werden. Und da gibt es eben 10 Jungfrauen, 5 kluge und 5 törichte. Nun muss man eben sagen, das Reich der Himmel beschreibt im weitesten Sinn den Bereich des christlichen Zeugnisses. Nämlich, wir können sagen, die Christenheit. Und zur Christenheit gehört eben Weizen und Lolch. Und da gehören eben auch kluge Jungfrauen und törichte Jungfrauen. Übrigens interessant, im Gleichnis wird die Braut mit keinem Wort erwähnt. Also in diesem Gleichnis geht es gar nicht speziell jetzt um die Braut, sondern es geht einfach um dieses Bild bei der Hochzeit, diese Freundinnen, die warten, bis der Bräutigam kommt und es verzieht sich, schlafen ein, dann kommt das Erwachen und dann die Hyperaktivität, die Aktivität und so weiter. Also, auch dieses Gleichnis beschreibt die Christenheit. Die 10 Jungfrauen stellen alle christlichen Bekenner dar. Die Lampen mit dem Licht symbolisieren das christliche Zeugnis. Und das christliche Zeugnis wurde in den 2000 vergangenen Jahren nicht nur von Wiedergeborenen getragen, sondern im Prinzip von allen, die sich zu Christus bekannt haben. Jetzt könnte man sagen, aber in den Lampen hat es Öl. Also müssen die den Heiligen Geist in sich haben. Auch da machen wir wieder einen Gedankensprung. Das Öl hat man ja in der Lampe, da in der Hand, oder? Ist ja nicht Öl im Körper drin, oder? Wie kann man sagen, der Öl in der Lampe, also folglich, die haben den Heiligen Geist in sich wohnend? Nein. Man kann sagen, das Öl ist doch ein Bild des Heiligen Geistes, natürlich. Ja, und wie ist das mit dem Heiligen Geist? Er wirkt überall, wo Menschen das christliche Zeugnis weitertragen. Das christliche Zeugnis wurde in früheren Jahrhunderten auch durch Mönche in alle möglichen Länder gebracht. Zum Beispiel war das sehr dramatisch, als sie nach Irland kamen und die Heiden dort missionierten. Nun, wir können nicht behaupten, dass alle diese Missionare wirklich wiedergeboren waren. Aber sie haben Gottes Wort weitergegeben und so hat sich der christliche Glaube ausgebreitet. Und wo immer das Wort Gottes verkündigt wird, unabhängig ob der Verkündiger wirklich wiedergeboren ist oder nicht, Gott wirkt souverän durch sein Wort und wirkt durch seinen Geist. Und darum gibt es Leute, die können sagen, ich bin zum Glauben gekommen durch die Predigt von einem Pfarrer, der war gar nicht wiedergeboren. Gott ist souverän und er kann das Wort benutzen und er wirkt durch seinen Heiligen Geist da, wo das Wort gepredigt wird, gelesen wird, souverän. Natürlich ist der Heilige Geist da am Wirken. Und darum ist es gar kein Problem mit dem, das Öl in den Lampen. Aber was wichtig ist, die haben nicht genug, um das Zeugnis bis zum Ende zu führen. Und so können wir also auch da sagen, ihnen fehlt die Gabe des Beharrens bis zum Ende, die Gott den Wiedergeborenen gibt. 1. Petrus 1, Vers 5. Und so stehen die schließlich vor der verschlossenen Türe und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Er sagt auch nicht, ich habe euch früher gekannt und sowas, ja? Ich kenne euch nicht. Ihr gehört nicht zu den Meinen. Und so ist auch dieses Gleichnis kein Argument, für das es eben verwendet wird. Aber noch etwas heilsgeschichtlich Wichtiges. Wir sehen, diese Jungfrauen erwarten den Bräutigam. Das bedeutet, sie warten auf die Wiederkunft Jesu. Und wie war das in der Kirchengeschichte? Am Anfang war dieses Warten auf Jesus Christus eine lebendige Hoffnung der Gläubigen. Aber übrigens besonders also ab dem 4. Jahrhundert, als die Christenheit Staatsreligion wurde, da wurden die Ziele immer mehr irdisch ausgerichtet. Und da ging dieses Warten auf den Herrn verloren. Und so kann man sagen, ist die ganze Christenheit eingeschlafen. Die Wiederkunft Christi war nicht mehr ein großes Thema durch die Jahrhunderte hindurch. Und seit wann ist das wieder ein großes Thema geworden? Ganz besonders seit der Erweckungszeit in Nordeuropa und Nordamerika im 19. Jahrhundert. Dort wurde auch wieder ganz neu entdeckt, wir haben die Verheißung der Wiederkunft Jesu, und wir müssen auch unterscheiden zwischen Entrückung, das Kommen des Herrn für die Seinen, und dem Kommen des Herrn Jesus als Richter mit allen Gläubigen, mit den Seinen und so weiter. Das war wirklich ein Erwachen. Man könnte sagen, da ertönte kirchengeschichtlich dieser Ruf: Der Bräutigam kommt. Aber auch da, im Gleichnis, kommt er nicht sofort. Und so war das auch. Der Herr ist nicht gleich im 19. Jahrhundert gekommen, sondern ist eine gewisse Zeit hat es gedauert, ja? Und er ist auch heute noch nicht gekommen. Aber wir sehen, alle wurden wach. Und das ist interessant, dass eine Aktivität in der Christenheit entwickelt wurde ab dem 19. Jahrhundert. Nicht nur von wahren Gläubigen. Übrigens ist interessant, da hat man in dieser Zeit die Weltmission wieder entdeckt. Und während die Bibel noch 1800 übersetzt war in etwa 137 Sprachen, in etwa 70 Sprachen, ja, 70 Sprachen um 1800, war es 1830 waren das schon etwa 150 Sprachen. Also das heißt, in diesen 30 Jahren der Erweckungszeit hat man auf dem Gebiet der Bibelübersetzung gleich so viel geleistet wie in den vergangenen 1800 Jahren, so grob gesagt. Und heute ist die Bibel und Bibelteile sind übersetzt in über 2400 Sprachen. Da ist schon eine Aktivität entstanden, die gewaltig ist. Aber die Unechten sind auch aktiv geworden. Wenn man denkt an den ganzen Aktivismus, auch im sozialen Bereich, der im christlichen Namen gemacht wird seit dem 19. Jahrhundert, das ist unglaublich. Alle sind aktiv geworden. Die Törichten und die Klugen. Aber die Törichten werden vor der verschlossenen Türe stehen. Es gibt ein zu spät. Das können wir lernen aus Matthäus 25. Ein Text, der ganz ein wichtiger Text ist, gerade auch für Evangelisation. Um zu zeigen, man kann die Bekehrung nicht einfach hinausschieben. Auch wenn man in die Kirche geht oder ab und zu mal Gottesdienste besucht und vielleicht auch noch in der Bibel liest. Das reicht nicht. Es braucht eine echte Bekehrung. Sonst kommt der Tag, wo es zu spät ist und der Herr sagt, ich kenne euch nicht. Ja, dann gehen wir gleich zu Matthäus 25. In Vers 24 bis 30, da wird der böse Knecht verdammt. Ich muss erklären. Das Gleiche beginnt in Vers 14. Denn gleich wie ein Mensch, der außer Landes reiste, seine eigenen Knechte rief und ihnen seine Habe übergab, und einem gab er 5 Talente, einem anderen 2, einem anderen 1, einem jeden nach seiner Fähigkeit. Und alsbald reiste er außer Landes. Nun, hier haben wir wieder ein Gleichnis, direkt angeschlossen an das Himmelreichsgleichnis der 10 Jungfrauen. Auch das beschreibt wieder, wie es weitergehen soll mit dem christlichen Zeugnis. Dieser Mensch, der da außer Landes reiste, das ist der Herr Jesus. Der Sohn Gottes ging wieder zurück in den Himmel. Er ging in ein fernes Land. Aber in dieser Zeit der Abwesenheit, bis er dann wieder kommen sollte, da hat er Knechte auf dieser Erde, die für ihn wirken. Und so übergibt er ihnen Wertgegenstände, Talente, das ist ein Gewicht, eine Gewichtsangabe, also für Gold oder für Silber. Ein Talent ist ungefähr 40 Kilo. Wird nicht gesagt, ob jetzt das Gold war oder Silber. Aber in beiden Fällen ist das ja nicht schlecht, oder? 10 Talente, 400 Kilo Gold oder 400 Kilo Silber. Und einem anderen gibt er 5, einem anderen 1. Und zwar verteilt er das entsprechend ihren Fähigkeiten. Und jetzt sollten die damit handeln, bis dann der Herr zurückkehrt. Und er kommt schließlich zurück. Übrigens, sagte Herr Jesus in Vers 19. Nach langer Zeit aber kommt der Herr jener Knechte und hält Rechnung mit ihnen. Das ist doch schon interessant. Da gibt es doch liberale Theologen, die sagen, die frühen Christen, die haben gemeint, Jesus Christus komme in ihrer Zeit wieder. Und jetzt ist schon 2000 Jahre vergangen. Und jetzt gibt es immer noch so Fundamentalisten, die glauben immer noch an die Wiederkunft Christi. Ja bitte, was steht im Matthäus-Evangelium? Nach langer Zeit kommt der Herr zurück. Also schon im Gleichnis wird angedeutet, dass es lange geht und nicht einfach so schnell. Also der Knecht kommt, der Herr kommt zurück, rechnet mit seinen Knechten ab. Der eine kann sagen, schau, ich habe noch weitere Talente dazu gewonnen. Und der Herr lobt ihn und sagt ihm, geh ein in die Freude des Herrn. Am Schluss kommt dann der, der das eine Talent hatte. Ja, also es gibt ja die drei Abstufungen. 5 Talente, ich habe vorhin falsch gesagt, 10. 5 Talente und dann 2 Talente und 1 Talent. Und diejenigen mit 5 und 2, die gewinnen noch weiteres dazu. Und dann kommt derjenige, der eben nur 1 bekommen hatte. Und jetzt lese ich Vers 24. Es trat aber herzu, der das eine Talent empfangen hatte und sprach, Herr, ich kannte dich, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät, und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Und ich fürchtete mich und ging hin und verbarg dein Talent in der Erde. Siehe, da hast du das Deine. Sein Herr aber antwortete und sprach zu ihm, böser und fauler Knecht, du wusstest, dass ich ernte, wo ich nicht gesät, und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. So solltest du nun mein Geld den Wechslern gegeben haben. Und wenn ich kam, hätte ich das meine mit Zinsen erhalten. Nehmt nun das Talent von ihm und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Denn jedem, der da hat, wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Von dem aber, der nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, weggenommen werden. Und den unnützen Knecht werfet hinaus in die äußere Finsternis. Da wird sein das Weinen und das Zähneknirschen. Das ist ein Ausdruck, der auch schon in Matthäus 13 für das Gericht der Hölle verwendet wird. Die äußere Finsternis, das Weinen und Zähneknirschen. Also im Gleichnis, dieser Knecht geht ewig verloren. Und jetzt wird argumentiert, ja, Knechte, das sind alles Wiedergeborene. Aber das steht nicht hier. Man kann ein Knecht, ein Diener Jesu Christi sein. Ja, ich meine, jeder Pfarrer wird im englischen Sprachraum als Minister bezeichnet. Und Minister ist eigentlich das Wort für Diener. Und das sagt überhaupt nichts aus, ob er bekehrt ist oder nicht. Also jeder, der sich zu Jesus Christus bekennt, zu seinem christlichen Zeugnis, ist gewissermaßen ein Knecht in der Christenheit, ein Knecht Christi. Aber da gibt es die guten Knechte und die bösen Knechte. Und es wird einmal eine Abrechnung geben. Und wir sehen auch, welche Vorstellung hatte dieser böse Knecht von dem Herrn Jesus. Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Das ist nicht jemand, der die Gnade des Herrn Jesus erkannt hat. Der sagen kann wie Paulus, der Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Und er sagt, du nimmst dir, was dir eigentlich gar nicht gehört. Das ist jemand, der den Herrn nicht wirklich kennt, überhaupt nicht kennt, ihn sogar lästert. Und so müssen wir sagen, der Ausdruck Knechte in der Bibel ist ein Ausdruck, der eben sowohl echte Wiedergeborene als auch falsche bezeichnen kann. Genauso wie Jungfrauen, das können eben Wiedergeborene sein oder nur Bekenner und so weiter. Also mit einer solchen Stelle kann man nicht beweisen, dass ein Wiedergeborener verloren geht, sondern man kann beweisen, dass jemand, der sich als Diener von Jesus Christus sieht, dass der verloren gehen kann. Also, wenn jemand fragt, kann ein Diener Jesu Christi verloren gehen? Ja. Kann jemand von den 10 Jungfrauen verloren gehen? Ja. Können die klugen Jungfrauen verloren gehen? Nein. Nur die Törichten. Dort ist dann die Trennungslinie klar.
Sie hörten soeben von Roger Libby den ersten Teil des Themas: Können Erlöste wieder verloren gehen?
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.